Chaos und Kekse, der Familux-Podcast.
Herzlich willkommen bei Chaos und Kekse bei unserer neuen Folge. Und heute wird es besonders spannend, denn zu Gast sind Julian Meyer, der Geschäftsführer unserer Familux-Ressorts, und Daniel Horak, Mitgründer der Investing-Plattform Conda. Und gemeinsam sprechen wir heute über die Herausforderungen, Synergien und Learnings zwischen Business und Parenting. Schön, dass ihr da seid.
Danke für die Einladung.
Danke für die Einladung. Gerne wieder da.
Zum dritten Mal schon, Julian.
Zum dritten Mal schon, ja. Langsam muss es den Zuhörern, Gästen langweilig werden, ja.
Ich glaube, langweilig wird es bei uns definitiv nie. So viel können wir vorab schon mal sagen. Ich glaube, Julian, du brauchst jetzt nicht mehr vorstellen direkt. Die kennen wir wahrscheinlich jetzt schon zum dritten Mal. Aber der liebe Daniel ist heute zum ersten Mal bei uns. Daniel, magst uns du ein bisschen was über dich erzählen oder dich einmal kurz vorstellen?
Ja, sehr gerne. Bin 37, habe das erste Mal mit Anfang 20 Unternehmen gegründet, mehr schlecht als recht. Viel gelernt, nach 3 Jahren das Unternehmen auch wieder zugesperrt. Habe dann, damit die Mami zufrieden ist, auch noch ein Studium absolviert, war ein paar Jahre in Konzernen und klassischen Unternehmensberatungen, habe dann vor 12, 13 Jahren das Unternehmen Conda gegründet, mit der Idee, dass wir ab 100 Euro der breiten Masse die Möglichkeit geben wollen, in Startups und kleine und mittelständische Unternehmen zu investieren. Und ja, das war die letzten 13 Jahre ein ziemlicher Rollercoaster. Das dachte ich schon, dass das eine Herausforderung ist. Jetzt bin ich seit 3 Monaten Papa und habe gelernt, dass das alles Kindergeburtstag ist im Vergleich zum Papa sein. und freue mich, heute hier sein zu dürfen.
Ja, sehr schön. Vielen Dank. Ihr beide seid Jungväter und schaukelt's aber, also ihr habt wirklich viel Parallelen. Ihr seid beide Jungväter und schaukelt's nebenbei noch recht erfolgreich. Euer Business, euer Unternehmen. Julian, du bist Papa von Zwillingen seit über einem Jahr. Und du, Daniel, ganz frisch gebackener Papa eines 3 Monate alten Sohnes. Wie schafft ihr das, dass ihr präsent seid in euren Unternehmen, aber auch zu Hause die Zeit einfach nicht, die Familienzeit nicht zu kurz kommt?
Bist du zuerst oder darf ich?
Du hast mehr Erfahrung, ich höre dir zu, vielleicht lerne ich
noch was. Ich habe mehr Erfahrung, ja, du bist ja jetzt ein paar Monate mit drin und weiß ich, darf ich doppelt rechnen, also 2 Jahre schon. sagen wir so, die Familie kommt, sagen wir so, wenn man sieht, wie wertvoll die Familienzeit sind, ist eigentlich immer zu kurz, weil man würde am liebsten eigentlich nur daheim sein und mit den Kids herumhängen. Wie man das schafft, schwer zu sagen. Man schafft es nicht, aber man schafft es besser schlecht als recht, aber man versucht sich halt für die wichtigen Events und vor allem für die wichtigen Stunden am Tag das sozusagen herauszukarven, wenn man das jetzt auf Englisch sagen will, und schauen, dass man halt, was die wichtigen Sachen schon daheim ist und hilft, was bei uns natürlich unumgänglich ist, weil zwei Babys sind dann schon eine Nummer, wo du alleine einfach anstehst und das außer jetzt für die seltenen Fälle, wo ich irgendwo hinfliegen muss und woanders übernachte, vor allem hinfliegen, ich auch versuche, Vormittag rauf, Abend wieder zurück, ist aber halt nicht immer möglich, dass ich zumindest für das absolute Horrorszenario 2 allein ins Bett bringen, sozusagen mithelfen kann. Funktioniert, sagen wir so, an 360 Tagen im Jahr, aber 5 Nächte ist meine Frau bis jetzt alleine gewesen, was natürlich... Also ganz alleine, auch ohne Großeltern, was natürlich auch dann überhaupt nicht gut ist. Aber für den Rest versuchen wir uns das so zu stellen, dass das dann schon geht.
Wie ist das bei dir, Daniel?
Naja, wie gesagt, bei uns ist es ja tatsächlich noch ein tägliches Lernen. ohne meine Frau würde es sowieso nicht gehen. Also die tragt da auf jeden Fall den großen Brocken. Ich habe versucht, die ersten 4,5 Wochen ganz zu Hause zu sein. Das hat... bis auf kleine Ausnahmen, weil dann mal irgendwo wirklich Feuer zu löschen war, eigentlich sehr gut funktioniert. Und das ist auch so, wie du sagst, wenn es nach mir gegangen wäre, hätte ich es wahrscheinlich noch die nächsten 3 Monate gemacht, aber man muss halt dann immer irgendwo einen Mittelweg finden. Und jetzt ist es halt so, dass ich ja den Luxus habe als Unternehmer, unter Anführungszeichen, das Kind noch ein bisschen ins Unternehmen zu integrieren. Also es kommt dann schon auch ab und zu vor, dass wenn die Nacht härter war und meine Frau noch am besten 2 Stunden Schlaf braucht, dass ich den Kleinen dann mal um 8 mit ins Büro bringe und sie ihn dann um 11 holt. Also das ist schon eine gewisse Flexibilität, die man als Unternehmer dann trotzdem hat. Das macht sicher an manchen Punkten einfacher. Und auf der anderen Seite natürlich, so wie du auch gesagt hast, Zeit rausschneiden. Montag und Freitag bin ich zum Beispiel dann auch im Homeoffice im Normalfall. Und viele Dinge rücken natürlich total in den Hintergrund. Also eben irgendwelche Networking-Events oder sonst was, wo man früher rumgehüpft ist, weil man sich gedacht hat, das ist wichtig, ist dann einfach nicht mehr wichtig. Also das ist maximal vielleicht für eine Stunde oder so, aber so, dass man zum Andessen, zum Niederlegen etc. Zu Hause ist, und ich kann mir die Komplexität mit 2 gleichaltrigen Kindern überhaupt nicht vorstellen. Es ist schon mit einem manchmal ein Drama, ihm schlafen zu legen. Mit 2 stelle ich mir das vor, das ist so, kaum schlaft mal eins, ist das andere wieder aktiv. Also von dem her, das ist ja beeindruckend, würde ich sagen.
Ja, das ist lustig, weil, sagen wir so, sie sind sehr geräuschintensiv, also jeder kleine Foods weckt sie auf, aber sie haben da schon selektives Hören, was meine Frau mir auch immer auf den Kopf wirft, weil wenn das eine schreit, die andere wacht eigentlich nicht unbedingt auf. Das heißt, die haben da schon irgendwas vorprogrammiert, dass wenn sie zum Beispiel die Frieda in der Nacht Gas gibt, dass die Elsa da eigentlich gut durchschlaft. Okay. Also irgendwas funktioniert da, Gott sei Dank. Ich weiß nicht, wie das bei anderen Zwillingseltern ist. Aber das ist das kleinste Problem, dass sie sich gegenseitig aufwecken. Das größte Problem bin ich. Beziehungsweise kriege ich immer die Schuld, wenn sie aufwachen, aber nehme ich gerne. Aber eigentlich, das Problem, was du jetzt da vorher siehst, gibt es fast gar nicht. Das ist aber lustig, ja. Die wecken sich fast nie gegenseitig auf.
Okay, ja, spannend. Also, es ist ja auch, ich weiß nicht, ob du dich an die ersten 3 Monate noch erinnern kannst, aber es ist ja dann auch so, man glaubt dann irgendwann, man hat die Lösung für unter Anführungszeichen Problem ABC, nämlich Niederlegen etc. Und alles, was das erste Monat funktioniert hat, funktioniert im zweiten Monat dann nicht mehr. Also von dem her hat das schon sehr viel Ähnlichkeit auch mit dem Unternehmer-Dasein. Man muss ständig neue Lösungen für Probleme finden, man muss flexibel im Kopf bleiben. Und Stressresistenz und eine gewisse Resilienz, glaube ich, schadet auch nicht. Also das ist schon noch etwas, da kommt man dann schon ab und zu an seine Grenzen.
Genau. Und unter Schlafmangel funktionieren.
Ja, oje. Ja. Wobei, da muss ich gestehen, also da habe ich aktuell noch den Luxus, dass ich darf in der Nacht schlafen, weil füttern kann ich sowieso nicht. Und aktuell schläft er einfach sehr gut noch. Also es ist wirklich nur in der Nacht essen, weiterschlafen. Also noch habe ich keinen, sehr wenig Schlafmangel, aber ich traue mich gar nicht drüber reden. Weil ich, so. Ja, absolut, weil ich kenne es auch anders aus dem Freundeskreis.
Na, ich habe nur gerade gesehen, du hast auch einen Fitnessring an. Und wir haben uns den damals eigentlich angeschafft, nur um zu sehen, wie schlecht wir eigentlich wirklich schlafen. Aber auch in dem Hinblick, wir dürfen uns gar nicht beschweren. Also durch das, dass es Zwillinge sind, ist es natürlich weniger, aber wir kommen ja gerade, wie besprochen, aus Wien. Und wir haben heute verschlafen, weil wir eigentlich Frühstück ausgemacht haben mit Tante, Onkel und Cousins und so weiter. Und ja, wir haben schon den Luxus, dass wenn manchmal schlafen sie bis 7:45, manchmal bis 9, manchmal ist es halt nur 7, sagen wir, aber wir kennen ganz andere Eltern, da ist am 4:30 Schluss.
Ja, nein, absolut. Und ich glaube, weil du vorher Großeltern erwähnt hast, das ist natürlich dann schon noch ein Luxus, wenn man in irgendeiner Art und Weise Supportsystem hat. Also das ist einer der Grund, warum wir erst 2 Wochen in Salzburg sind, weil dann einfach die Schwiegermami in der Nähe ist und dann auch wieder ein bisschen Freiraum bietet. Oder meine Mutter, wenn wir in Wien sind, ist dann einmal die Woche bei uns und dann schafft das auch wieder einen Tag eine gewisse Freiheit und Selbstbestimmtheit für meine Frau. Also das hilft dann doppelt nochmal, wenn man ein bisschen Supportsystem hat. Also
großes Privileg wahrscheinlich, absolut, wenn man ein bisschen Unterstützung rundherum hat.
Das weiß man dann viel mehr zu schätzen.
Also. Ja, man muss vielleicht für die es uns nicht über Kamera sehen und das vielleicht dann auf YouTube anschauen, vielleicht kurz auflösen, dass wir uns im Dachsteinkönig getroffen haben. Du natürlich irgendwie kurz aus Salzburg angereist, normalerweise aus Wien. Den Bad habe ich übernommen, normalerweise aus Lermus, aus der Alpenrose, aber heute aus Wien. Und ja, sozusagen in der Mitte von Österreich.
Genau, absolut.
Habe ich einmal getroffen. Ihr habt jetzt schon sehr, sehr viel zum Vatersein oder zu den Hürden erzählt. Würdet ihr zwar sagen, als Unternehmer, dass echt diese Vaterrolle unternehmerisch gesehen bei dir in so kurzer Zeit, bei dir schon ein bisschen länger irgendwo verändert hat? Seht ihr manche Dinge nicht mehr so, wie ihr es vorher gesehen habt? Hat es irgendwelche Herausforderungen gegeben, die man jetzt vielleicht mit ganz anderen Augen sieht? Wird man entspannter, wird man gestresster und strenger, weil man vielleicht als Papa einmal streng sein muss? Oder wie würdet ihr das sehen?
Wahrscheinlich beides für die letzte Antwort. Also man wird entspannter, aber auch gestresster, weil zum einen man sieht, was die eigene Zeit wert ist, wenn man sie sozusagen im Unternehmen verbringt und früher vielleicht auch verplempert hat, weil man Sachen gemacht hat, was jetzt doch nicht ganz so wichtig waren. Und sozusagen, ich bin jetzt um einiges strenger geworden mit meiner Zeit, aber auch um einiges relaxter mit anderen Themen, weil wenn jetzt ein Kollege oder Kollegin, Mitarbeiter oder Mitarbeiterin um die Ecke kommt mit einer Hiobsbotschaft, dann kann die Botschaft eigentlich gar nicht so schlimm sein, weil du weißt, die Kinder sind in Ordnung oder mit denen ist nichts passiert. Und das ist dann doch nur das Unternehmen, ja, das ist das andere Baby, was man hat und was man vielleicht großgezogen hat. Vor allem in deinem Fall, wir haben es ja als Familienunternehmen von den Eltern sozusagen übernommen. Aber ja, man sieht das Ganze schon mit einer Gelassenheit, weil sozusagen die Familie dann einen anderen Stellenwert einnimmt, wo das Unternehmen kann gar nichts so was Schlimmes passieren, dass es wirklich dann eine Hiobsbotschaft sein kann oder wird.
Also ja, definitiv verändert es die Prioritäten, auch den Blick auf Kolleginnen und Kollegen. Ich habe doch einige Mitarbeiterinnen, die Kinder haben und ich habe mich im Nachhinein schon öfter mal erwischt, vor 3-4 Jahren, wenn man dann zum dritten Mal einen Kollegen hat, der mal wieder sagt, so, ich muss jetzt schon wieder heute zu Hause bleiben, weil, weiß nicht, kind krank, etc. pp. Und im Nachhinein denkst du, ja, aber wie ist es sonst handelbar, weil wenn der Kindergarten anruft und sagt, hier hast du dein Kind wieder. Also von dem her, das ist sicher was, dass auch die Relaxedheit und auch die Flexibilität noch viel stärker sieht und erst auch sagt, okay, das hat auch bei den Kolleginnen und Kollegen klarerweise Priorität. Das definitiv. Auf der anderen Seite sicher auch dieses Thema, was ist mir unternehmerisch wichtig. Auf der einen Seite, es muss nicht jeden Tag die Welt erobern sein, sondern es geht auch mit ein bisschen weniger Gas trotzdem fokussiert in die Zukunft zu wachsen. Also das ist schon noch was, was sicher ein bisschen die Themen verrückt, auch weil du es gerade gesagt hast, über Generationen. Ich finde das etwas total Beeindruckendes und man denkt dann selber auch das erste Mal darüber nach, okay, was heißt das vielleicht für meine unternehmerische Zukunft, wenn es da dann eine Generation danach gibt. Also das ist schon, das ändert einfach den Blick und es macht einen halt wesentlich fokussierter und effizienter. Also dieses, was du gesagt hast, Leerläufe, also ich kenne mich selber sehr gut und ich weiß, dass ich so Leerläufe oft brauche für irgendwie kreativ sein. Die sind halt erst 1:1 damit gefüllt, dann diese Stunde dann zu Hause zu sein und meiner Frau den Kleinen abzunehmen oder halt die Zeit, wo ich früher mal 2 Stunden mit mir alleine frühstücken war, um irgendwie den Kopf freizukriegen, das fehlt halt erst ein bisschen. Aber es wird natürlich gefüllt mit etwas, was unglaublich anders bereichernd ist. Also es verändert sich, glaube ich, einfach, glaubt man erst, wenn man es selber hat, das Leben ändert sich komplett. Aber für mich total positiv. Also ich habe es dir im Vorgespräch gesagt, ich hätte es mir nicht vorstellen können, dass ich es so toll finde. aber ich glaube, man kann es auch jemandem, der keine Kinder hat, nicht erklären, warum er es so toll findet. Weil das ist nicht begründbar, hat auch wieder viel mit Unternehmerdasein zu tun irgendwie, weil von außen schaut man drauf und denkt sich, viele arbeiten nie Pause, Schmerzrisiko etc. Und gleichzeitig, wenn man Unternehmer ist, ich könnte mir nichts anderes mehr vorstellen. Ja. Aber erklär das mal wen.
Und du kannst eben genau die Zeit auch für dich rausnehmen, was du wahrscheinlich so im normalen Angestelltenverhältnis jetzt nicht haben würdest. Also ist schon wichtig. Was ist so eure Business-Regel oder die wichtigste Business-Regel, die ihr auch zu Hause anwendet?
Warum muss ich an dich geben? Ich muss noch länger nachdenken.
Gibt's keine. Weil man zu Hause eh nichts planen kann und in der Firma wahrscheinlich genauso wenig.
Puh, also ich glaube, was wir im Unternehmen als auch zu Hause leben, aber wo es auch, sagen wir mal, eine gewisse Dissonanz zwischen soll und ist gibt, ist generell dieses Thema Ruhe bewahren. das versuche ich im Unternehmen sehr oft mit meinen Kolleginnen und Kollegen durchzuexerzieren, auch zu Hause mit meiner lieben Frau. Ja, aber ich würde sagen, da ist Entwicklungspotenzial. Aber per se, Julian hat das vorher gesagt, das kann nicht so schlimm sein. Und das muss ich auch sagen, jetzt nach fast 13 Jahren das Unternehmen zu haben und da wirklich ja gerade in den ersten 5-6 Jahren durch Herausforderungen zu gehen, wo man regelmäßig sich auch gedacht hat, überleben wir als Unternehmen überhaupt? Im Nachhinein denkt man sich, ja, ist schon alles irgendwie gut gegangen. Aber gleichzeitig ist für mich halt das Learning, im Normalfall gibt es eine Lösung. Und wenn es nicht um ein Leib und Leben geht, alles halb so schlimm. Und ja, das würde ich auch für zu Hause mitnehmen. Aber wie gesagt, funktioniert manchmal besser, manchmal schlechter.
Und du, Daniel, hast ja ganz am Anfang angesprochen, dass nicht alle Ideen immer gut waren oder dass du mal das erste Unternehmen erfolgreich an die Wand gefahren hast, sozusagen. Was waren so die größten Fehler, die du vielleicht damals getroffen hast? Oder waren es vielleicht gar nicht eigene Fehler, sondern...
Nein, es waren ganz bestimmt eigene Fehler, aber die sieht man natürlich erst, wenn man sie macht, weil wir haben erstens total grün hinter den Ohren gegründet und sind da eher hineingepurzelt. Dann war das zu einem Zeitpunkt, wo es auch ganz wenig Aufmerksamkeit und Verständnis für Unternehmerdasein gegeben hat. Und was wir sicher viel zu wenig gemacht haben, war auf der einen Seite uns am Kunden und Kundenbedürfnis zu orientieren. Also das ist mein großes Learning gewesen. Es bringt nichts, wenn man tolle Produkte hat, wenn es keiner braucht. Mhm. Und das wird euch wahrscheinlich, auch wenn es eine ganz andere Branche ist, ähnlich gehen schlussendlich. Und das Zweite ist, wir haben uns, sorry for my French, viel zu sehr in die Hosen geschissen. Wir haben total viel Angst gehabt vom Scheitern und deshalb haben wir nichts probiert. Mhm. Und deshalb sind wir gescheitert. Also das war wirklich total lustig, aber wir haben immer diese Angst gehabt. Das ist ja schon sehr was, würde ich mal zentraleuropäisch-österreichisches sagen. Lieber immer die Safe Bet und immer den sicheren Weg und ja nichts riskieren und schon gar nicht scheitern. Und vor dem Hintergrund waren wir einfach an ganz vielen Punkten und am Ende des Tages, wir waren Anfang 20, also wir hatten keinerlei Verantwortung. Ich habe nicht so wie jetzt eine Familie. Mhm. Ich habe in keiner Art und Weise Verantwortung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehabt und trotzdem haben wir ständig Angst gehabt, dass was schief geht. Und im Nachhinein würde ich sagen, wir hätten viel mutiger sein müssen, aber ja.
Im Nachhinein ist man immer absolut ein bisschen schlauer, gell?
Definitiv.
Aber ich glaube, da trifft sie auch das jetzt wieder mit Julian oder mit Familux sehr, sehr gut, weil auch ihr immer sehr gerne neue Dinge ausprobiert, echt gerne irgendwie was Neues traut, im besten Fall auch immer Vorreiterrollen einnimmt und schaut, dass immer die ersten Satz im Sprung. Also habt ihr das wahrscheinlich auch sehr früh erkannt, dass man ab und zu einfach mal was sich trauen muss, damit es erfolgreich wird.
Da hast du sicher recht, aber das würde ich jetzt gar nicht so einordnen, wie du das oder vielleicht das Externe sehen, weil wir sagen, wenn es ums Eingemachte geht, wenn es ums Finanzielle geht, wir sind schon sehr, sehr konservativ gestrickt, also sehr, sehr viel aufpassen, sehr viel hinterfragen, sehr viel durchrechnen. Da hätte man sicher viel mehr ins Risiko gehen können, ist aber vielleicht auch nicht mit in unseren Genen oder in unseren Unternehmertum, weil du könntest sozusagen, wenn du andere Hospitality-Brands anschaust, wie die wachsen, hättest du sagen können, das hätte vielleicht in Amerika ein Julian Meyer so auch gemacht, aber das sind halt unsere Gene oder vielleicht unsere Wirtschaft oder unsere Umgebung nicht dazu ausgelegt. Also man hat natürlich, also im Extremfall das Unternehmen mit irgendeiner Private Equity irgendwo pairen können und sagen, jetzt holen wir uns Developer ins Haus und sperren 100 Dinge auf, wie so manche Brands, die in den USA leben. Aber das sind halt nicht wir, werden wir nie sein und das wäre halt die andere Extreme gewesen. Aber ich würde schon sagen, wir machen viel Pilotprojekte, da hast du recht, aber wenn es ums Eingemachte geht, sind wir schon sehr risikoavers, also da passen wir schon gut auf.
Und vor allem auch immer gesundes Wachstum.
Und nicht genau, ja. Und vielleicht kommt es auch aus diesem Strich, dass wir sozusagen ein Familienunternehmen ist und wie du sagst, vielleicht denkt man dann schon eher an die nächste Generation. Und jetzt also nicht, dass wir das irgendjemand von unseren Kindern einreden, nicht meinen und nicht die vom Florian, aber vielleicht ist es ein anderes Denken. Aber
ich finde find das ja so spannend, weil du vorher gesagt hast, ein anderes, wie unter Anführungszeichen wir gegründet haben, aber ich denke mal ja auch, da einen Betrieb zu übernehmen, der unter Anführungszeichen natürlich von einem Teil der Familien aufgebaut wurde und dann aber dem Ganzen einen eigenen Stempel und dann in auch eine eigene Zukunft zu führen, das ist ja trotzdem eine unglaubliche Herausforderung. Und deshalb finde ich das ja dann immer so spannend. Einerseits im Produkt unter Anführungszeichen kreativ zu sein, aber trotzdem irgendwie auf dieser Heritage, also auf dieser Basis, dieser Familienbasis aufbauen zu können. Also ich finde das ja eine unglaublich spannende unternehmerische Herausforderung, auch dann gleichzeitig zu sagen, okay, wie kann ich das bewahren, was da ist, und auf dem trotzdem neue Konzepte aufbauen. Und das ist ja schon, also ich durfte ja vorher schon ein paar Teile des Hotels erkunden, und das ist ja wirklich toll, wenn man dann sieht, was ihr auch hier geschaffen habt schlussendlich.
Mhm. Ja, der Dachsteinkönig ist das beste Beispiel oder ein sehr gutes Beispiel dazu. Es hat ja gestartet mit der Alpenrose und dann mit Oberjoch, und der Dachsteinkönig war sozusagen das erste Hotel, was mein Vater komplett auf die grüne Wiese planen konnte. Das heißt, da ist alles, was er gelernt hat in seinen 30 Jahren Kinderhotels, wirklich da in den Dachsteinkönig reingeflossen und sozusagen als neues, sehr homogenes Produkt entstanden. Das hat es ja davor nicht gegeben, weil Alpenrose und Oberjoch sind ja mehr oder weniger Stückelwerke, wo man immer wieder mal was anpassen konnte und was dazu bauen konnte und was renovieren konnte. Und der Dachsteinkönig ist sozusagen auf dem Reißbrett entstanden und geplant worden und dann auch gebaut worden, ohne sozusagen Einschränkungen von außen oder von einem alten Gebäude und kleinem Grundstück oder wie auch immer.
Und dennoch darf er jetzt ein bisschen weiter wachsen, der Dachsteinkönig.
Dennoch darf er heuer und nächstes Jahr noch ein bisschen weiter wachsen, genau.
Daniel, du bist vor einigen Jahren zum Forbes 30 Under 30 Award nominiert worden. Für die Rolle bei der Professionalisierung von Crowdinvesting in Europa. Wie genau hast du dazu beigetragen, das Crowdinvesting zu optimieren, oder was genau hat sich generell in dem Bereich über die Jahre verändert?
Ja, also da muss man wirklich ganz in die Gründungszeit zurückschauen. Also wir haben Mitte, Ende 2012 mit der Idee gestartet, dass wir gesagt haben, wir sehen mittel- bis langfristig die Herausforderung, dass es zu wenig Finanzierungsmöglichkeiten vor allem für kleine und mittelständische Unternehmen gibt. Das war so unsere damalige Hypothese. Und haben deshalb dann begonnen, uns Gedanken zu machen, wie kann man das lösen. Und wir haben gesagt, eigentlich das, was es braucht, ist, es braucht die Möglichkeit der breiten Masse, also jeder von uns die Möglichkeit zu geben, in Unternehmen, die sie selber gut finden, zu investieren. Und wenn die Unternehmen betriebswirtschaftlich erfolgreich sind, dann soll man damit was mitverdienen können. Das war die Arbeitshypothese. Long story short, gebaut haben wir eine Internetplattform, die das ermöglicht. Die Herausforderung im Ganzen war, in Österreich sowas zu starten, haben wir mal hunderte Leute, denen wir das initial erzählt haben, gesagt, das braucht man nicht, das wird sowieso nicht funktionieren. Und wer investiert schon über Internetplattformen in ein Unternehmen? Also das war so, wie wir gestartet sind. Das Zweite, was dazugekommen ist, es gab damals keine rechtlichen Rahmenbedingungen, sondern wir haben nur geschaut, dass wir ja gegen kein Gesetz verstoßen, aber es gab nichts, dass das reguliert, was wir tun. Und dann, kurz bevor wir gestartet sind mit der Plattform, Anfang 2013, war noch der Heini Staudinger, der Schuhmacher, von dem man vielleicht schon mal gehört hat, der damals gesagt hat, sehr öffentlichkeitswirksam, fuck the banks, und sich von seinen Kunden das Geld geholt hat, hat aber dort eben genau das, was wir gemacht haben, nicht beachtet, nämlich viele der Regularien, die da waren, und war dann jahrelang im Streit mit der Regulierung etc. Und genau zu dem Zeitpunkt sind wir 2013 gestartet, also ein perfekter Zeitpunkt, um zu sagen, so, wir machen es erst richtig. Das hat dann ein paar Jahre gedauert, bis diese Finanzierungsform anerkannter wurde, es dann auch rechtliche Rahmenbedingungen dafür gegeben hat. Es gab dann in Österreich die erste Gesetzgebung, das hat dann geheißen Alternativfinanzierungsgesetz, das war so der erste Rahmen, das gleiche dann in Deutschland. Wir haben dann Schritt für Schritt versucht, eben dieses Thema, die breite Masse kann reguliert über eine Plattform investieren, einfach in Europa bekannter zu machen. Und das haben wir jetzt die letzten 12, 13 Jahre gemacht, haben da eben Schritt für Schritt auch gesehen, dass es immer mehr im Mittelstand auch ankommt. Wir waren die ersten Jahre limitiert bei Maximalfinanzierungssumme von 100.000 Euro. Das ist für ein etabliertes, kleiner mittelständisches Unternehmen jetzt eher wenig Kapital, um damit wachsen zu können. Das hat sich dann Schritt für Schritt auch verändert. Es gibt jetzt seit über 2 Jahren eine europäische Regelung, mit der man das wirklich ganz Europa machen kann, vereinheitlicht innerhalb der gesamten EU. Und das hat eben auch dazu geführt, dass wir gesehen haben, dass im kleinen mittelständischen Bereich einfach wirklich so sich ein bisschen der Knoten gelöst hat, dass wir auch sehen, dass Banken immer affiner sind. Wir mittlerweile ganz viele Unternehmen auch vorgeschlagen bekommen von Banken, die sagen, hey, wir würden da gerne noch finanzieren, aber die brauchen noch ein bisschen ergänzende Finanzierung. Da passen wir dann sehr gut dazu und haben wirklich in den letzten Jahren, also allein im letzten Jahr, über 80 Millionen Euro finanzieren können. Wirklich vom kleinen Wachstumsunternehmen bis zum etablierten KMU, einer der bekanntesten Finanzierungen in den letzten Wochen, die wir abschließen konnten, war, wir durften den FC St. Pauli Fußballclub aus Deutschland begleiten mit über 30 Millionen Euro, die so aus der Fanbasis lukriert wurden. Also da sieht man auch, wie breit mittlerweile diese Art der Finanzierung akzeptiert ist. Generell sind wir immer noch im Vergleich zum klassischen Bankensektor die Nische von der Nische, sehen aber einfach, dass es immer attraktiver wird und sehen auch, dass bei den Investorinnen und Investoren die Nachfrage steigt. Also dass wir machen regelmäßig Umfragen und wir sehen, dass dort eines der Hauptthemen ist, die Leute wollen regional selbstbestimmt in Unternehmen investieren und das ist natürlich etwas, das kann man sonst nicht, weil ich kann zwar in Microsoft und Co. investieren, aber in Unternehmen aus meiner Region, wo ich sage, die machen dort einen guten Job, die schaffen Arbeitsplätze etc., das gibt es sonst nicht und genau das wollen wir lösen und lösen wir jetzt seit 12, 13 Jahren.
Was war damals das erste Unternehmen, was ihr sozusagen in der Finanzierung geholfen habt?
Das erste Unternehmen war der Wohnwaggon. Das ist ein aus Holz gebauter Wohnwagen. Sehr stark auch das Thema Autarkie, also sprich mit Wasserrecycling, Photovoltaik am Dach etc. Wie wir damals gestartet haben, hat jeder uns den Vogel gezeigt. Finanzierungsbedarf war zwischen 70 und 100.000 Euro. Wir haben es dann in, glaube ich, 6,5 Monaten geschafft, 70.000 Euro für das Unternehmen einzusammeln. Meine gesamte Familie dazu genötigt zu investieren, die gesamte Familie meines Co-Gründers genötigt zu finanzieren. Das Schöne an der Geschichte ist, das Unternehmen gibt es heute immer noch, hat mittlerweile, ich glaube, über 30 Mitarbeiterinnen, macht mehrere Millionen Euro Umsatz und hat gezeigt, dass es einen Bedarf für diese Tiny Houses gibt. Also deshalb toll fürs Unternehmen, auch für mich gut, weil die Familie das Geld vermehren konnte, also von dem her, ich darf immer noch zu Weihnachten kommen. Also deshalb eine ganz, ganz spannende Geschichte und auch zeigt sehr gut, wie sich diese Branche weiterentwickelt hat. Also wir haben dort eben, wie gesagt, fast ein halbes Jahr gebraucht, für 70.000 Euro einzusammeln. Wir hatten gerade Ende letzten Jahres ein Projekt in der Schweiz. Die haben in 6,5 Stunden 8 Millionen Schweizer Franken lukriert. Also das heißt, auch da sieht man, wie das Thema an Akzeptanz gewinnt und schlussendlich auch dazu führt, dass es ja einfach auf breiter Ebene anerkannt wird und immer mehr Leute Interesse haben, so zu investieren.
Würde ich auch sagen. Also wir haben jetzt ja schon ein paar Mal so ein Invest-Aperitif in den Ressorts gemacht, wo wir mit Gästen sprechen, die sozusagen daran Interesse zeigen. Bei den meisten merkst du, das wird das erste Investment dieser Art sein, aber sicherlich das letzte. Da fällt irgendein Switch im Kopf und die sehen schon, dass es Sinn macht. Vor allem in dieser Variante, die wir natürlich auch anbieten, der Sachzinsen, also des Gutscheins. Das ist natürlich, wenn ich ein Produkt mag und ich weiß, ich werde in Zukunft Geld ausgeben, ist es ja ein riesen Win-Win für beide Parteien.
Absolut. Ja, definitiv. Und das, was du sagst, ich glaube, da kommen eben mehrere Ebenen zusammen und das sehen wir ganz oft. Wir haben vor ein paar Monaten die Thoma Privatbauer auch finanziert mit einer Anleihe. Dort konnte man auch wählen, ob Geldzins oder Gutscheinzins. Und auch dort ist das einfach eine Affinität zum Produkt, aber auch sehr stark dieses Thema aus der Region, eine Brauerei, die noch selbstständig ist, nicht einer von den Großen. Also so wie du sagst, da tut sich was, da klickt was. Und dann sehen wir aber ganz stark, dass eben sehr oft eben dann wieder investiert wird und die Leute dann erst sich mit dem Thema auseinandersetzen und sagen, okay, das ist die perfekte Kombination, weil einerseits ich investiere in ein Unternehmen, was ich kenne, wo ich auch im Optimalfall vielleicht auch schon einmal das Produkt oder die Dienstleistung kennenlernen konnte und gleichzeitig profitiere ich davon doppelt. Nämlich wenn das Unternehmen gut läuft, dass ich meine Zinsen kriege und die kann ich dann auch wieder mit der Familie gut ausgeben.
Mhm. Genau, Julian, du hast das jetzt gerade schon ein bisschen angeschnitten. Ihr habt jetzt Familux Invest gestartet, beziehungsweise Familux Invest geht schon bald an den Start und das ist ja natürlich ein heiter Grund, warum wir uns genau in dieser Konstellation treffen. Wir starten diese Investmentrunde mit der Firma Conda. Warum glaubst du, dass genau Conda der richtige Partner war, um das anzugehen, zum allerersten Mal?
Puh, das ist eine gute Frage. Für Conda Werbung machen darf dann gerne der Daniel. Aber wir haben uns das natürlich genau angeschaut. Wen gibt's am Markt und was bieten die an? Was können sie und was verlangen sie natürlich auch dafür? Und ja, unter den sagen wir so, 4, 5, 6 Anbietern, die wir uns angeschaut haben, sich 3 als sozusagen sehr gute Kandidaten herauskristallisiert. Und übrig geblieben ist Daniel mit der Conda. Es hat sicher ein bisschen ein Mikro, und dass wir Daniel auch Jungunternehmer ist, auch Vater ist geworden ist jetzt natürlich, da war natürlich auch eine gewisse Sympathie da, aber wir schon gesehen haben, dass Conda unserer Meinung da am besten zu uns gepasst hat, online am professionellsten unterwegs war und einfach, ja, auch wenn es viele nicht behaupten, wenn zwei Unternehmen zusammenarbeiten, ist ja ganz oft auch die Sympathie spielt eine Rolle, können die Mitarbeiter miteinander, weil du warst in den Meetings dabei, viele von den Conda-Mitarbeitern waren dabei, wenn da keine Sympathie ist und wenn die sozusagen die beiden Unternehmen komplett andere Kulturen haben, was wir bei anderen Anbietern gesehen haben, dann macht das Arbeiten halt auch keinen Spaß. Das
muss schon matchen, das genau, stimmt.
Ja. Und aber natürlich viele, viele andere Gründe, aber das zählt bei uns dazu.
Zurück zu Familux Invest. Du hast gerade schon angesprochen, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, sich das Investment bezahlbar zu machen oder machen zu lassen. Wir haben einmal die Variante mit Gutscheinen und einmal mit, sagen wir mal, Cash. Magst du kurz einmal erklären, für alle, die es jetzt überhaupt noch nie gehört haben, Familux Invest, was denn das genau ist?
Also Familux Invest ist sozusagen das erste Mal, dass wir uns sozusagen einem kleinstrukturierten Kreis, nämlich vorzüglich unsere Gäste hoffentlich, öffnen, dass sie bei uns wirklich mitmachen und im Wachstum mitmachen. Rein technisch erklärt, und da kann der Daniel dann sicher viel besser erklären und hinzufügen, ist es eine Nachranganleihe, die der Gast sozusagen kauft oder annimmt. Ich weiß nicht, was die richtige Terminologie ist. Und kann da sozusagen auswählen, 5% normale Zinsen, wie man das von der Bank kriegt, überwiesen aufs Konto. Wir haben uns darüber geeinigt, das zweimal im Jahr zu machen, also alle 6 Monate. Und die zweite Variante sind die Sachzinsen, was ein Gutschein ist, beziehungsweise wir schreiben Punkte auf dem Stammgastkonto gut, wo ein Gast dann machen kann, was er will. Er kann sich einen Gutschein erstellen, er kann diesen verschenken, er kann diesen, wenn er will, verkaufen, das kommt ja auch öfters vor. Er kann auch Punkte sammeln für 5 Jahre und dann einen Riesenurlaub machen und so richtig auf den Putz hauen. Aber wie gesagt, 8% in Gutschein, 5% in Cash. Genau, und dann haben wir sozusagen ein paar Goodies, was wir noch oben drauf anbieten, ab bestimmten Investment-Schwellen und also der Höhen des Betrags, also ab 15.000, glaube ich, haben wir sozusagen das in unser Traveler-VIP-Level eingeordnet, die VIP-Levels, was unsere normalen Gäste schon kennen, beziehungsweise jetzt kennenlernen werden, weil wir die davor noch nicht so öffentlich beworben haben. Ab 50.000 kommt man dann in den Explorer-Level, was ca. 1% unserer jetzigen Gäste sind, also wirklich schon die Top-Gäste. Und ab 100.000 Investment kommt man dann ins Adventurer-Level. Und das sind derzeit nur 0,1% unserer Gäste, die was da drin sind. Das heißt, man kriegt sofort einen Blumenstrauß an Vorteilen. Man kriegt das Upgrade auf das beste Zimmer im Hotel, wenn es natürlich verfügbar ist. Wir können keine andere Familie raushauen. Man hat natürlich einen ganz anderen Status beim Management. Die sollten natürlich wissen, wer man dann auch ist. Und wie gesagt, ein Blumenstrauß an Vorteilen. Man sammelt viel mehr Stammgastpunkte, als man davor hat und so weiter. Wie gesagt, ist alles auf familux.com/invest, beziehungsweise dann auch bald auf der Conda-Seite nachzulesen, was es dann alles gibt für unsere Gäste. Und Nicht-Gäste, die sozusagen das als Startschuss sehen, bei uns vielleicht auch öfters Urlaub zu machen.
Gibt es Mindestinvestitionssumme?
Ja, es sind jetzt nicht die 100 Euro, wie du vorher besprochen hast, aber 1.000 Euro. Also auch mit sehr wenig kann man schon mitmachen.
Mhm. Das heißt, jeder von Kleininvestor bis Großinvestor kann sich einmal, hier kann das einmal zeichnen. Wie ist da jetzt genau der Unterschied? Warum geht es ja nicht zur Bank
Warum Crowdinvest?
Das ist eine gute Frage, weil oft, und da kämpft sich ja der Daniel sicher auch dagegen an, dass bei dem Thema Crowdinvestment immer dieses unterschwellig mitschwingt, dass das Unternehmen sonst nirgendwo mehr Geld kriegt. Aber von unserer Seite gesehen ist es natürlich ein absolutes tolles Vehikel, um auch die Gäste an uns zu binden, weil wir binden den kleinen Kreis der Investoren natürlich sehr stark an uns, auch mit Kapital. Die kriegen viel mehr Insights, wissen, was für neue Projekte wir anstellen. Wir informieren natürlich Investoren auch viel häufiger über das Unternehmen und was als Nächster passiert und natürlich auch Finanzkennzahlen, was ein anderer Gast natürlich nicht mitbekommt. Und in der Gutscheinvariante ist es natürlich für uns ja, 8% Zinsen, natürlich, wir würden von der Bank viel, viel bessere Konditionen kriegen, aber es ist ja Gutschein, es ist also ein Umsatz, der wieder zu uns zurückkommt und da gibt es natürlich immer eine Prozentzahl an Nebengeräuschen, was der Gast dann vielleicht noch ein bisschen mehr ausgibt und vielleicht auch länger bleibt, weil normalerweise bezahlt der Gutschein nicht den ganzen Urlaub. Das heißt, es ist für uns, da gibt es schon eine Nebenrendite, die bei uns natürlich da auch relevant ist.
Ich glaube, das ist immer ganz spannend, weil das ist, so wie du sagst, etwas, wo wir seit im wahrsten Sinne des Wortes Jahrzehnten mittlerweile damit kämpfen, ist immer dieses Thema, kriegen die denn nirgends anders Geld? Und das ist auch was sehr österreichisch-deutsches, dieses Thema Kapital suchen wird immer damit mit einer Notlage verbunden. Dabei ist es ja eigentlich gar nicht so, sondern das, was wir sehen, ist, die Unternehmen, die das rechtzeitig planen und vorhaben, dadurch eben gut und nachhaltiger wachsen können, weil eben das im Normalfall in einem Gesamtkapitalmix ist. Das ist ja im Normalfall kein Entweder-Oder, sondern im Normalfall gibt es ja dann trotzdem auch eine Bankfinanzierung. Also das ist ja immer ein Blumenstrauß. Und das, was eben diese Finanzierung mit sich bringt, ist eben viel mehr als nur Kapital. Eben Kundenbindung, es bringt eine ganz starke Nähe zum Unternehmen. Und das kann ich natürlich, und davon bin ich überzeugt, weil das haben wir ja schon in der Vorbereitung mit euch gesehen, es bringt darüber hinaus die Menschen viel enger zusammen wieder, also sowohl das Unternehmen als auch dann die Investoren, Investoren und schafft dadurch einfach einen Mehrwert, weil man einfach dann ein Gespür kriegt, wie läuft so ein Hotelbetrieb, was gibt es denn überhaupt an Themen. Man kann auf der anderen Seite viel tiefer in die Gäste vielleicht noch hineinhorchen, weil die ein Interesse haben, auch ein monetäres, dass die Standorte gut laufen. Also das ist etwas, da wächst dann etwas zusammen, was irgendwie eigentlich in meinem Kopf eh schon immer zusammengehört, nämlich auf der einen Seite die Geld geben und die anderen, die irgendwie Geld brauchen und gleichzeitig ist es Win-Win für alle. Und das ist ja sehr lustig, weil am Ende des Tages haben wir ja gar nichts Neues erfunden, sondern wenn man sich anschaut, wie so das Konzept von Genossenschaftsbanken früher war das ja 1:1 die gleiche Idee. Die einen haben mal Geld, die geben es her und die anderen brauchen ja Geld, weil es halt vielleicht damit noch an Acker bestellen können, wachsen können etc. Also wir haben nichts Neues erfunden, sondern das Einzige, was wir gemacht haben, ist, mit eben den neuen Mitteln der Digitalisierung eine Online-Plattform zu haben, die das möglichst vereinfacht und gleichzeitig durch die Regulatorik, die es halt heute gibt, es auch so niederschwellig zugänglich zu machen, dass ich eben nicht da 200.000, 300.000, 400.000 Euro brauche, sondern eben im Fall wie bei euch, ab 1.000 Euro investieren kann. Und das sehen wir auch bei unseren Zahlen, das Durchschnittsinvestment mittlerweile sind fast 4.000 Euro. Wir wissen, dass die Leute öfter als einmal investieren, das heißt, die beginnen da auch einfach Kapital zu veranlagen in unterschiedlichsten Bereichen und trotzdem wissen wir, dass 90% in ganz vielen anderen Anlageklassen auch unterwegs sind, das heißt, die dann eben trotzdem ihr ETF-Portfolio haben und dann vielleicht auch ihren Bausparer für die Kinder, also dass es sehr viel breiter ist als wie nur diese Art des Investments, aber ich gleichzeitig bei dem Investment noch ganz viele Zusatzgoodies habe, die ich sonst nicht kriege, weil den Superstatus bei euch und das Upgrade und Co., das kriege ich in einem anderen Investment auf jeden Fall nicht.
Genau. Und was noch ganz interessant ist, was ich jetzt in den letzten Wochen, wo wir angefangen haben, darüber zu sprechen in den Ressorts, kriege ich natürlich einige E-Mails von den Gästen, die mir dann beantworten und fragen. Und da, die Gäste sagen es entweder ganz offen, aber du hörst schon mit, das sind natürlich die Gäste, die über größere Summen sprechen, das sagen wir jetzt ab so Explorer-Level mit 50 oder Adventurer mit 100.000, das sind natürlich Familien, die größtenteils selber Unternehmer sind, die ganz tolle, interessante Unternehmungen daheim haben oder zu Hause haben und betreiben. Und die nehmen wir auf in sozusagen in unseren Investorenkreis und wir veranstalten ja dann auch unser Investor Night oder Dinner. Wir wissen noch nicht genau, wie wir es planen, weil wir nicht wissen, wie viel und welche Leute da in diesem Kreis dann wirklich mit uns zusammen sind. Aber das sind sozusagen auch Networking-Events von Gästen, wo sozusagen die Gästeschicht selber sehr homogen sind. Alle Familien, Väter oder Mütter mit jungen Kindern, die sind alle irgendwo gleich und die kommen dann an einem Abend oder zwei Abend bei uns in den Ressorts zusammen. Und ich verspreche mir da ganz interessante Menschen kennenzulernen, die Unternehmen zu Hause haben, mit denen wir vielleicht auch zusammenarbeiten wollen. Weil es sind sicher einige Produkte unterwegs, die wir brauchen, beziehungsweise wir vielleicht besser machen können. Und ja, fangen wir bei einem Gast an, der eine Firma, die Solaranlagen betreibt oder nicht nur betreibt, aber auch installiert. Und wir wissen, dass wir im Dachsteinkönig jetzt im Umbau, der was Ende des Jahres kommt, auch sowas größer anfassen wollen. Mhm. Und da haben wir mal schon einen guten Kontakt geknüpft.
Also auch super zum Netzwerken, ja.
Ja, und das ist ganz spannend. Also wir haben jetzt über 300 Unternehmen in den letzten Jahren finanziert. Und wir hören das so oft, dass aus dem Investment dann ganz andere Dinge noch entstehen. Also wir hatten bei einem unserer Kunden die Situation, da hat ein Investor auch ein E-Mail geschrieben und gesagt, ich investiere 10.000 Euro, aber nur unter der Prämisse, dass ihr mich zum Bewerbungsgespräch einladet, weil ich würde gerne bei euch arbeiten. und das habe ich so charmant gefunden, weil der auch gesagt hat, na, ich finde das Unternehmen, ich finde den Unternehmer dahinter spannend etc. Ich vertraue denen mein Geld an, aber ich würde da tatsächlich nicht nur gerne mein Geld investieren, sondern ich würde dort gerne arbeiten. Also das heißt,
auch die Lebenszeit investieren.
Mhm. Genau, Lebenszeit investieren und irgendwie da auch etwas beitragen, dass das Investment langfristig mitwächst. Also ich glaube, das ist was, das sieht man dann erst, welche Kraft da dahinter steckt. Und was wir auch wissen, ist, es fängt ja nach dem abgeschlossenen Investment ja eigentlich erst an, weil dann kann ich diese Menschen zusammenbringen, dann halte ich die Leute informiert, dann zeige ich, was mit dem Investment kommt. Das ist ja auch das, was wir dann bei den Leuten oft sehen und deshalb ist das Beispiel Wohnwagen natürlich eben auch ein schönes, wenn man sieht, dass also Unternehmen, das de facto zwei Leute 2013 gegründet haben, schlussendlich ein Unternehmen mit 30, 40 Leuten ist, mit mehreren Millionen Euro Umsatz und zu sehen, was das eigene Investment dort gemacht hat. Und die haben wirklich auch eine kleine Branche mitentwickelt in diesem Tiny Houses Bereich. Also das ist, glaube ich, das Schöne. Und so wie du sagst, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, aber natürlich, bei euch ist die Zielgruppe natürlich super homogen, weil Familien in einem sehr ähnlichen Alter, die hierher kommen, die sich einen schönen Urlaub leisten wollen und können, das ist natürlich eine super homogene Zielgruppe, die dann natürlich darüber hinaus dann noch einen super spannenden Zusatzaspekt hat.
Aber man muss, weil wir über Mitarbeiter, wir haben Anfragen von Mitarbeitern auch gehabt und natürlich machen die Goodies für einen Urlaub da bei uns nur begrenzt Sinn, weil der kommt bei Mitarbeitern nicht so oft vor, obwohl sie natürlich in die Ressorts reisen können und sollen und das zu sehr vergünstigten Raten. Aber auch wenn dann sozusagen ein Mitarbeiter sagt, er nimmt diesen Cash-Zins, die 5%, was wir bieten, das ist auf alle Fälle besser als der Bausparer, viel besser als das, was die Bank bietet. Ich habe jetzt kein ETF-Portfolio, kann nicht sagen, wie das performt, aber es kommt da sehr vielen anderen Alternativen gleich oder ist definitiv besser. Und man hat sozusagen ein bisschen auch Einfluss darauf, dass es auch ein sicheres Investment ist, weil man ist ja im Unternehmen, arbeitet da mit dabei und auch daran.
Ja, definitiv. Also das sehen wir auch immer wieder, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Teil des Investments sind. Und was eben auch spannend ist, weil du vorher gesagt hast, für bestehende Gäste, aber auch für neue. Also wir haben ja zum Beispiel auch den Escarabit mitfinanziert, jetzt schon zweimal. Und da sehen wir auch, dass obwohl das eine sehr bekannte Marke, gerade in Ostösterreich, sicher der bekannteste Fußballclub auch ist, trotzdem in beiden Finanzierungsrunden fast 50% der Investorinnen und Investoren dann wieder neu hinzugekommen sind. Und das ist ja auch, glaube ich, das Spannende, euch dann auch nochmal zu öffnen, breiter zu machen, den einen oder anderen neuen Gast zu gewinnen, die dann auch gleich sehen, was ihr Investment dann vielleicht sie im nächsten Jahr dann schon hier beim Urlaub ihnen bringt. Also das ist ja, glaube ich, das Spannende daraus auch, da breiter zu werden auch nochmal.
Vielleicht war das mein finaler Zugang zum Thema Fußball.
Aber wahrscheinlich ist es schon immer mit vielen Emotionen trotzdem auch verbunden, ein solches Investment einzugehen, weil, wie du schon sagst, in den ETF, da machst du wahrscheinlich nicht, also machst du natürlich auch Gedanken drüber, wenn du investieren möchtest, aber bei diesen Unternehmen, sei es der Fußballclub oder das Familux Ressort, das machst du wahrscheinlich nicht einfach so, sondern wahrscheinlich, wenn du, eigentlich habt ihr eure Fans als, also auch bei Familux wahrscheinlich, die Fans als Investoren, und wahrscheinlich gibt es ja auch nichts Schöneres als das.
Ja, also ich glaube, man kann da aus zwei Blickwinkeln drauf gehen. Auf der einen Seite natürlich soll das Investment mir Geld bringen, Punkt. Mhm. Also das wissen wir schon aus den Umfragen. Das ist einer der Hauptinvestitionsgründe schlussendlich. Ich möchte damit in irgendeiner Art und Weise Geld verdienen, auch wenn es unter Anführungszeichen emotionales Geld ist und ich mir durch mein Investment den nächsten Urlaub quasi gratis verdiene. Aber das Zweite ist natürlich die Emotion und diesen Homo economicus, der immer nur rational denkt, den gibt es ja tatsächlich im Großteil der Investments eh nicht. Und ich finde das Schöne, und das war einer der Hauptgründe, warum wir damals gestartet haben, ist eben irgendwie das Investment selber angreifen zu können. Und das sehen wir so oft. Wir haben in München zum Beispiel auch Giesinger Brauer finanziert, mittlerweile über 12 Millionen Euro für quasi den Newcomer am Münchner Biermarkt. Und das ist wirklich eine Story, die Investoren und Investoren haben den über die letzten bald 10 Jahre begleitet, von ein neuer Münchner Braumeister zu im nächsten oder übernächsten Jahr ist er dann irgendwann auf der Wiesn als der Newcomer. Und das ist schon noch was, das ist dann einfach schöner, das hören wir von den Investoren und Investoren, diesen unternehmerischen, also so ein bisschen Unternehmer, Unternehmerin am Beifahrersitz zu sein, das gefällt den Leuten einfach. Und das ist dann einfach was total Schönes, und ich glaube, das ist einfach eine Chance. Und ich kenne das ja bei meiner Frau auch. Meine Frau hat eine Hospitality-Ausbildung und in den ersten Jahren unseres Zusammenseins hat sie auch immer gesagt, na, Hotel hätte ich schon gerne. Und ich sage immer, boah, ich habe so einen Respekt vor der Hospitality-Branche, und da kann man halt so ein bisschen hinter die Behind the Scenes, ohne dass man gleich selber Hotel eröffnet. Und ich glaube, das ist einfach eine wahnsinnig tolle Chance. Und Urlaub ist ja was super Emotionales. Also das ist ja was, das ist ja auch wieder was, wenn ich mich da wohlfühle, komme ich immer wieder. Habe ich auch lange nicht verstanden. Meine Frau fährt, seit sie ein kleines Mädel ist, immer ins gleiche Hotel einmal im Jahr. Ich habe es nicht verstanden. Mittlerweile fahre ich zum 5. Jahr mit und verstehe es auch. Mhm. Und dieses Mal kommt unser Nachwuchs dort erstmal mit. Also wir führen das in die nächste Generation weiter.
Und genau so ist es mit dem Investment da. Du siehst quasi das Baby auch ein bisschen heranwachsen und nach wachsen, wo wir wieder bei euch als Väter sind. Und wir wissen ja, das ist ein recht schönes Gefühl, oder?
Definitiv. Also wie gesagt, es ist beeindruckend, wie schnell die Kinder dann wachsen. Und es ist, also ich weiß noch in der ersten Woche, wo dann jeder zu uns gesagt hat, genießt das, sie werden so schnell groß, und gesagt, das ist so dämlich. Lasst uns in Ruhe damit. Und heute haben wir uns, bevor wir hergefahren sind, die Fotos aus dem Krankenhaus angeschaut und haben dann den Kleinen in der Hand gehabt, und der ist mit 2,5 Kilo auf die Welt gekommen und jetzt hat er 5,5. Und wir sind beide da gesessen, unglaublich, dass der mal so klein war. Und es geht wirklich so schnell. Und das ist da in dem Moment nicht bewusst, weil gerade die ersten Wochen ist ja ein reines Überleben. Also eine Materialschlacht. Zumindest bei uns war das so. Also das war nur irgendwie durchkommen, vor allem wenn du dann aus dem Krankenhaus kommst und da waren vorher Hebammen und Kinderschwestern und etc. um dich rum, und plötzlich bist du allein zu Hause und denkst dir, okay.
Auf dich alleine gestellt.
Genau, ja. Also das war spannend, aber...
Es geht sehr schnell, ja. Das haben wir nämlich auch gedacht, vor einem Jahr noch im Krankenhaus, jetzt ein Jahr später in Wien, unserer schönen Hauptstadt, die ersten Schuhe gekauft und durch den Burggarten spaziert und die ersten Schritte gemacht, ja.
Ja, voll cool.
Sehr schön. Ja, ihr zwei, vielen, vielen Dank für eure Zeit. Ich würde gerne nur abschließend an alle interessierten Zuhörerinnen und Zuhörern kurze Botschaft aussenden, beziehungsweise vielleicht Julian, wenn die interessiert sind, wo können sie sich melden? Was sind jetzt die nächsten Schritte? Wo stehen wir gerade?
Also wir sind jetzt gerade, und wir sind jetzt Anfang Juli, in der ersten Juliwoche, haben wir sozusagen mit der Bewerbung begonnen, hauptsächlich intern. Plan ist, dass am 17. Juli die Vorzeichnungsphase startet. Das heißt, für Vorzeichnung, vielleicht kann der Daniel noch einen Satz dazu sagen, ist für unsere internen Gäste, Familux-Gäste und Fans, über unsere Website, das heißt dann familux.com/invest, kommt man da drauf, hat man sozusagen als erster Zugang dazu, weil wie dort beschrieben ist, ist das Investment limitiert. Das heißt, es ist nicht ohne Deckel, wenn voll ist, ist voll. Da dürfen jetzt zuerst mal die Gäste von Familux und die was sich jetzt schon auf die Mailingliste gesetzt haben, als erste investieren, und dann schauen wir, wie sich der Topf füllt. Wir denken, dass so Ende mit Oktober oder vielleicht ein bisschen früher Schluss ist. Und kann natürlich auch ganz schnell gehen. Wenn es wie bei den Schweizern innerhalb von 6 Minuten alles eingesammelt ist, dann ist halt alles eingesammelt, dann ist das eine Schicht im Schacht. Aber ja, also pharmalux.com/invest steht hoffentlich alle Infos drauf. Man sieht genau, wir haben einen kleinen Investmentrechner dort. Kann sozusagen eingeben, wie viel man bereit ist, mit zu investieren, sieht, was man dafür bekommt in Cash oder in Gutscheinzinsen und was sozusagen die ganzen Vorteile dahinter sind, was wir noch bieten.
Perfekt. Ja, der liebe Daniel, du und ja, Julian, ihr zwei macht euch jetzt, glaube ich, dann zum Familux Invest Stammtisch auf, oder? Für unsere Gäste und informiert es auch da in-house nochmal. Wenn nur Fragen aufkommen, gern jederzeit an die Info @
Wir haben mittlerweile die invest@familux.com. Mhm. Da werden alle Fragen beantwortet. Einfach dahin schicken.
Direkt von dir.
Genau. Direkt von mir, ja.
Sonst gibt es eben auch bei uns, bei Conda, wir haben ein eigenes Team, das Investoren Fragen beantwortet. Wie gesagt, wir sind ja auch durch die österreichische Finanzmarktaufsicht reguliert. Deshalb wissen wir recht genau, was wir tun und müssen auch genau schauen, dass wir da immer alles brav beantworten. Deshalb eben auch auf conda-capital.com gibt es einen Hilfebereich. Dort beantworten wir alles rund ums Investment, vielleicht Themen, die nicht rein nur Familux betreffen und Invest, sondern es gibt ja 1000 Fragen, wenn man Geld anlegt und wir wollen deshalb schauen, dass die alle beantwortet sind. Also da gibt es auch bei uns im Team viel Wissen, das wir gerne jederzeit zur Verfügung stellen.
Sehr schön. Dann herzlichen Dank für eure Zeit und vielleicht bis zum nächsten Mal.
Danke nochmals für die Einladung und dass wir da sein haben dürfen.
Ich komme dann gern zur 4. oder 5. Finanzierungsrunde. Ja.
Oder zum Urlauben.
Ja, das auf jeden Fall. Also, nachdem meine Frau schon erkundet, wir kommen sicher wieder.
Da freuen wir uns. Dankeschön.
Chaos und Kekse, der Familux-Podcast.